stelle ich mich hier nicht hin. Vielen Dank für diesen sehr erbauenden Lobpreis, für diese Hinführung. Aber bei diesem Lied mehr, ich weiß nicht, da kann ich einfach nicht mitsingen, da muss ich nur zuhören. Das rührt mich so dermaßen an. Also das ist ein tolles Lobpreislied. Ihr habt fast alle gestanden dazu. Ja, das kann einem auch nur hinführen. Und eigentlich könnte man jetzt sagen, Amen, wir können nach Hause gehen. Das war schon wirklich viel Erfüllung. Aber so ein paar Sachen wollte ich euch doch noch mitgeben. Der Blickwinkel. Dina hat das ja schon uns etwas beschrieben, wie es sich mit dem Blickwinkel verhält. Und du hast von Zufällen gesprochen. Bei einem Zufall ist es aber so, ein Zufall kommt einfach so. Wenn Gott dieses Wunder wirkt, dann ist es in der Regel so, dass ich mich an ihn wende. Und dann passieren diese Wunder. Aber das ist schon, das können natürlich auch Sachen sein, die automatisch laufen vielleicht, aber in der Regel ist es so, ich muss mich schon an unseren Herrn wenden. Und darum soll es auch gehen. Ich will mit einer Frage starten. Ich meine, die Frage des Blickwinkels ist die eine Frage, aber etwas Persönliches. Ist mir bewusst, dass wir es mit einem lebendigen Gott zu tun haben? Ein lebendiger Gott, der nicht nur in der Welt wirkt, sondern der ganz persönlich bei uns im Leben sich offenbart. Und die Frage, die sich da sozusagen mit einmündet, erwarte ich, dass dieser Gott sich in meinem Leben offenbart? Und dann, wenn ich das erwarte, dann ist doch die Frage, wie viel Freiraum gebe ich ihm denn dazu, dass er sich überhaupt offenbaren kann in meinem Leben, so wie ich das gerne hätte, wie ich mir das vorstelle? Und dazu wollen wir uns jetzt mal diesen Vers angucken, um den es heute zentral gehen wird. Da. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Dina hat am Anfang die Geschichte, wo Jesus dieses zu diesem Vater sagt, schon mal kurz zusammengefasst. Ich möchte trotzdem noch mal eben ein paar Stellen aus diesem Kapitel lesen, weil da etwas deutlich wird. Einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und sie brachten ihn zu ihm, zu Jesus, und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn und er fiel auf der Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist's, dass ihm das widerfährt? Er sprach, von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Und jetzt kommt eine ganz typisch menschliche Frage von dem Vater. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Und daraufhin sagt jetzt Jesus, gibt jetzt Jesus diese Antwort. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass das Volk herbeilief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn sehr und fuhr aus. Und der Knabe lag da wie tot, sodass die Menge sagte, er ist tot. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Soweit der Text. Wem es aufgefallen ist, ich habe ein paar Verse ausgelassen. Die habe ich bewusst ausgelassen. Es ist so, der Vater, bevor er sich an Jesus gewandt hat, hat er sich an die Jünger gewandt. Die Jünger konnten ihm nicht helfen und daraufhin ging der Vater nun zu Jesus. Aber was treibt den Vater denn überhaupt an, zu Jesus zu kommen? Haben wir hier gerade gehört. Die Not, dass sein Sohn so krank ist. Dass er besessen ist, wie, wie es so im Altdeutschen heißt, dass er also von einem, heute würde man wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob man von Besessenheit noch spricht, heute würde man sagen schwere Depression, wie auch immer, du hast gesagt, die Epilepsie, aber das ist, glaube ich, nur ein Teil des Ganzen. Da war ja sehr viel, was diesen Knaben, diesen Jungen beschwert hat. Und der Knabe, also das ist auch so ein alterlicher Begriff, ein Junge vielleicht so im Alter von 10 bis 12, also noch vor der Pubertät. Und das hat dem Vater sehr, sehr zugesetzt, dass dem Jungen es so schlecht ging, und daraufhin wendet er sich also an Jesus. Eine bessere Adresse, eine bessere Instanz hätte er doch überhaupt nicht aufsuchen können. Ich frage mich, warum ist er erst zu einem Jünger gegangen, warum nicht gleich zu Jesus? Aber er hat es erstmal vielleicht mit der Stufe davor versucht. Interessant hier vielleicht noch ergänzend zu erwähnen, die Jünger waren schon in Anführungsstrichen beschränkt bevollmächtigt. Aber gewisse Dinge kann eben nur der Meister regeln. Und wenn man nachher den Fortlauf der Geschichte auch sieht und der Apostelgeschichte nachher, was aus den Jüngern geworden ist, nachdem man Jesus aufgefahren ist, da hatten sie natürlich eine ganz andere Vollmacht, als sie es zu dem Zeitpunkt hatten, wie in dieser Geschichte. Da waren sie auch noch Lehrlinge, da waren sie auch noch Mitläufer, da waren sie noch mit Jesus unterwegs, mussten gucken, haben vieles nicht verstanden. Ich finde das überhaupt toll, dass der Vater gesagt hat, ich gehe schon mal zu den Jüngern. Also ein Grundvertrauen war schon da. Aber richtig, richtig helfen kann nur unser Herr. Das ist komisch. Der Mann läuft zu Jesus in der Hoffnung, Jesus kann mir helfen. Und dann kommt diese völlig abstruse Reaktion von ihm, wenn du kannst. Also er erwartet von Jesus, dass er ihm hilft, aber auf der anderen Seite ist er eigentlich auch wieder skeptisch. Und das ist, finde ich, ein richtig typisches Merkmal. Ich ertappe mich auch dabei. Ich weiß doch, was Jesus alles für mich tut. Und ich weiß, was er getan hat. Und ich weiß, wozu er fähig ist. Und dann wende ich mich an ihn. Und komischerweise schleicht sich durch die Hintertür dann durchaus ein kleiner zweifelnder Gedanke ein, der das Ganze irgendwie zum Kippen bringt oder fragwürdig erscheinen lässt, obwohl ich weiß, er kann helfen. Also dieser Kleinglaube, dieser Unglaube, den der Vater auch selbst bekennt bei der Antwort, als Jesus ihm das sagt, unterstreicht eigentlich unsere menschliche Art und Weise, wie wir damit umgehen. Typisch, kann ich nur sagen. Also ich finde mich in dieser Geschichte total wieder. Aber was soll man dazu sagen? Die Bibel ist gespickt mit Menschen, die Begegnungen mit Gott hatten, mit Jesus hatten, und die haben alle in einer Form reagiert. Ich glaube, wir es auch tun würden. Wisst ihr, eine Sache finde ich da äußerst beruhigend an dieser Geschichte. Der Mann stand leibhaftig vor Jesus und bat ihn, hilf mir. Und im Hinterkopf hat er vielleicht gar nicht gewusst, was er tut, weil er so reagiert von wegen, wenn es dir möglich ist. Heutzutage, ich bin Menschen begegnet, die haben mir gesagt, also wenn Jesus noch da wäre, also leibhaftig jetzt menschlich da wäre, dann würde es mir viel einfacher fallen, ihm zu glauben oder ihm nachzufolgen, wie auch immer. Dann hätte ich was zum Anfassen. Das ist ein Beispiel, was zeigt, dass ob Jesus nun anfassbar ist oder nicht, damals hat das nichts geändert, und es würde heute wahrscheinlich auch in irgendeiner Form was ändern. Wir haben heute den Heiligen Geist, der uns das, was Jesus damals gemacht und vollbracht hat, heute immer wieder vor Augen hält. Das muss ich sagen, finde ich so ein kleiner Exkurs als Beruhigung dafür, dass ich genauso fest an ihn glauben kann, auch wenn ich ihn nicht menschlich vor Augen sehe. Die Geschichte geht ja weiter. Der Mann hat seine Skepsis, und was macht Jesus damit? Er sagt ihm, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und dann kümmert er sich um den Jungen. Er lässt diesen besessenen Geist ausfahren, und dann liegt der Junge da wie tot. Alle dachten, er wäre tot. Die Menschen, die drumherum waren, hatten das geglaubt. Und Jesus greift ihn in der Hand, stellt ihn auf. Soweit der Text in Markus. In Matthäus und in Lukas wird das ein bisschen etwas anders beschrieben. In dem einen Kapitel wird davon gesprochen, dass er ihn gesund macht. Davon können wir ausgehen, das soll in Markus hier auch beschrieben werden. Und in dem anderen Kapitel wird beschrieben, und er brachte ihn seinem Vater. Also da ist die Geschichte etwas abgewandelt, erzählt aber vom Inhalt her genauso. Es wird überhaupt nicht mehr davon berichtet, wie der Vater damit umgegangen ist, dass der Sohn auf einmal wieder gesund war. Der hätte ja auf die Knie fallen können, Jesus, du bist der Herr und vergib mir, dass ich gezweifelt habe, wie auch immer. Davon wird überhaupt nichts beschrieben. Der Junge wird gesund gemacht und damit endet die Geschichte. Das Wort sagt also nichts weiter darüber, was ist denn die Fortsetzung davon? Aber ich bin mir in einem Punkt absolut sicher. Absolut. Das ist ja eine Lektion, die hier beschrieben wird. Der Vater sollte blindes Vertrauen lernen. Und ich bin davon überzeugt, dass der Mann, was Jesus mit seinem Sohn gemacht hat, sein Leben lang nicht vergessen hat. Also ich meine, da können wir ja persönlich auf uns schauen. Jeder von uns hat ja seine Erlebnisse, seine Erfahrungen mit Jesus Christus, mit Jesus gemacht. Ich selbst habe viele erlebt. Ich habe euch das schon mal beschrieben, das möchte ich nicht nochmal wiederholen. Die Sache, dass ich bei Airbus arbeiten kann und was sich da alles getan hat in der Zeit, das ist ein reines Wunder. Und wenn ich mich an Jesus wende, dann möchte ich auch darauf gucken und sagen, Herr, was hast du in meinem Leben nicht schon alles für wunderbare Dinge vollbracht, wozu ich überhaupt nicht in der Lage gewesen wäre. Das kann übrigens kein Zufall sein. Das, was ich erlebt habe, da kann ich zu stehen und sagen, das war Jesu Werk in meinem Leben. Und ich glaube, das hat dieser Mann sicherlich auch gelernt dort. Mit Sicherheit, das ist etwas, was unvergesslich ist. Und das ist, glaube ich, auch das, was uns immer wieder zu unserem Herrn führt. Diese unvergesslichen Erlebnisse. Kann ja sein, dass es schon ein Weilchen zurückliegt, dass du ein wirklich besonderes Ereignis in deinem Leben hattest, wo Jesus dir begegnet ist. Aber dann sage ich mal, ja, das mag ja vielleicht sein und trotzdem wirst du deinen Herrn jeden Tag in irgendeiner Form erleben. Und gilt es immer wieder auch im Blick zu haben, darauf zu gucken, was hat unser Herr nicht schon alles für uns getan? Er ist sozusagen, diese Erlebnisse, die wir hatten, sind die Zubringer in seine Gegenwart. Und Dina hat uns am Anfang etwas erzählt von diesem Phänomen hier. Was habe ich denn hier? Was? Eine Brille leer. Ah, guck mal genau hin, Bernd. Du hast doch schon eine Brille auf. Also ich habe mir Mühe gegeben, das halb voll zu machen. Und das ist, finde ich, ein gutes Beispiel dafür, wie empfinde ich, wie gehe ich mit Situationen um, die sich in meinem Leben stellen. Auf was gucke ich denn eigentlich, wenn es mir schlecht geht, wenn ich dringend Hilfe brauche, wenn ich in einer Notsituation bin? Das ist ja ein Phänomen auch, dass wir häufig immer dann uns besonders Gott hinwenden, wenn es uns schlecht geht. Dabei ist davon in der Bibel nie die Rede, davon ist zwar auch die Rede, aber es ist auch die Rede davon, dass wir ihm teilhaben sollen an den Dingen, die uns gefallen haben, die schön sind, dass wir uns freuen sollen, weil sich dann der Herr mitfreut. Aber es ist eine menschliche Eigenart, dass wir immer komischerweise einen Negativblick auf die Dinge haben, gerade was unser Leben betrifft. Und dass das eben genau anders eigentlich sich ergeben soll. Es gibt eine schöne Stelle in der Bibel, die ein Psalmist verfasst hat, wie er mit der Situation umgeht. Wie geht er denn mit der Situation? Da! Aus dem Psalmen. Psalm 121. Der Psalmist schreibt, Der treue Menschenhüter, so ist der Psalm überschrieben. Ein Wallfahrtslied. Da steht, meine Hilfe, oder ich muss vielleicht vorher anfangen. Das ist jetzt der zweite Teil. Die Frage war, woher kommt mir Hilfe? Woher kommt mir Hilfe? Und dann sagt er in Vers 2, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das war dem Psalmist völlig bewusst. Die Hilfe, die er braucht, um in seinem Leben klarzukommen, kommt von unserem Herrn. Von niemandem sonst, nur von unserem Herrn. Ihr Lieben, das ist der Blickwinkel, um den es geht. Wie gucke ich auf die Situation? Ich kann den Blickwinkel nur von meinem Leben aus beurteilen. Aber wenn ich weiß und davon überzeugt bin, dass Jesus in meinem Leben aktiv ist und er so vieles schon in meinem Leben vollbracht hat, warum gucke ich dann noch woanders hin? Das ist die Quelle meiner Erbauung, Jesus. Darum geht es, da soll ich hinschauen. Wenn also Jesus diesem Mann sagt, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt, dann gilt das für jeden von uns. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Das ist natürlich eine sehr kraftvolle Aussage. Und jetzt könnte man natürlich interpretieren, ich könnte mich jetzt hinstellen und dafür sorgen, dass der Ukraine-Krieg sofort vorbei ist. Also hier geht es darum, alle sind möglich dem, der da glaubt. Wenn ich an etwas glaube, und dann ist auch immer der Punkt, ist es in Gottes Sinne oder nicht, das muss ich vorher prüfen. Wenn es in Gottes Sinne ist, und ich glaube daran, dass etwas geschehen soll und ich bete dafür, dann wird es passieren. Aber ich kann jetzt nicht aus diesem Vers erwarten, dass ich jetzt der Superman bin und kann alles das tun, was Jesus kann. Das wäre eine Falschinterpretation. Das ist immer situationsabhängig. Wenn ich mich in meiner Situation an Gott wende, an ihn wende, ob das ist, worum es dem Vater ging, oder ob es irgendetwas anderes ist, was in meinem Leben mir Schwierigkeiten bereitet, dann kann ich davon ausgehen, dass Jesus es regeln wird. Wie er es regelt, das ist seine Sache. Aber ich weiß hundertprozentig, es wird etwas geschehen, weil ich es im Glauben ihm sage. Und bitte tu es, hilf mir, Herr, du siehst meine Not. Wenn mein Herz dort spricht, dann wird etwas geschehen, das ist ganz, ganz sicher, unumstößlich. Denn er weiß am besten, wie es um mich steht. Und deswegen sollen wir unseren Blick auf ihn richten und auf das, wenn ich das vielleicht habe ich das im Moment nicht vor Augen, was er alles schon für mich getan hat, weil ich nur meine Not sehe. Und trotzdem, ich erinnere mich daran, was hat er für mich schon alles getan? Und er wird es weiter für mich tun. Da gibt es kein Zeitablauf in irgendeiner Weise, dass irgendwann es zu spät ist. Nein, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, wird er mir mein Leben lang beistehen, bei allen Problemen, die sich mir in den Weg stellen. Wer wünscht sich schon gerne Probleme oder Nöte? Aber die gehören zum Leben dazu. Wir haben dieses Lied eben gesungen mit der Fahrt in den Sturm. Wir haben in der Firma ja einen Gebetskreis und da hatten wir letztens einen sehr interessanten Punkt ausgetauscht, diese Geschichte mit der Stillung des Sturms. Die hat man schon diverse Male gehört, im Kindergottesdienst, im Gottesdienst. Man hat sie persönlich gelesen, vielleicht kann man sie schon nicht mehr hören. Aber einer der Brüder hat einen interessanten Aspekt angebracht und sagte, warum? Jesus wusste ja nun, dass der Sturm kommen wird. Er nimmt seine Jünger mit ins Boot, schläft und lässt sie in diesen Sturm segeln, rudern, wie auch immer. Er wusste genau, was kommt. Da fragt man sich, was soll denn das überhaupt? Warum kommt es zu dieser Situation, dass die diesen Sturm erleben müssen? Und genau das, glaube ich, war die Lektion für die Jünger, die sie lernen sollen. Im Sturm, in den Verwirrungen und Unruhen meines Lebens, ist er da. Anfangs schlief er noch. Dann haben die Jünger Angst gekriegt und sind zu ihm hin, haben ihn aufgeweckt. Herr, hilf uns, wir sinken. Jesus steht da, beruhigt die Situation. Auch ein Ereignis, was die Jünger nicht vergessen haben. Das ist doch typisch für uns. Ich finde, da kann ich mich total wiederfinden. Ich bin mit Jesus in einem Boot. Es gibt ein Lied von einem Sänger, der das mal gesungen hat. Und dieses Boot ist unterschiedlich unterwegs, je nachdem, wie die Witterungsverhältnisse sind. Aber er ist immer da. Und
das darf ich wissen. Und wenn es dann kritisch wird, dann ist er da und wird die Sache klären. Also ich finde das sehr ermutigend und deswegen hat mir das auch einen neuen Blick auf diese Geschichte mit der Stimmung des Sturms auch mal eingeräumt, dass man auch wissen darf, wir sind unterwegs mit ihm und das heißt nicht, dass wir bewahrt werden vor irgendwelchen Unwegsamkeiten. Das gehört dazu. Aber wir sind nicht allein. So, und wenn wir jetzt, es geht ja um den geistlichen Blickwinkel dabei. Jetzt kommen wir mal zur nächsten Stelle. Paulus. Paulus war auch ein, nachdem er dann bekehrt war und wusste, worum es wirklich ging, ein zielstrebiger Verfechter des Evangeliums. Und der fordert uns also auf, im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 2,
danke. Ich habe es verkehrt umgehalten, ja, das sollte ich vielleicht mal drehen.
So, da, hier stimmt's. Paulus sagt also Folgendes: Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und das Wohlgefällige und Vollkommene. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Also, da sollen wir einen neuen Blickwinkel bekommen. Das Kapitel ist übrigens überschrieben, das Leben als Gottesdienst. Bewusst so eine Überschrift gewählt für einen solchen Vers. Wir sollen mit Gottes Augen auf die Situation gucken. Erneuerung eures Sinnes. Also wir sollen wirklich uns verändern und auf das gucken, was wirklich zählt. Und das können wir doch. Wir haben doch das beste Fundament. Das können wir, weil wir Jesus schon in so vielfältiger Form erlebt haben. Und deswegen immer wieder auf ihn gucken. Und warum sollen wir unseren Sinn erneuern? Damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ihr Lieben, prüfen ist so ein unbeliebtes Wort. Aber das, Gott lässt sich durch uns prüfen. Und das sind schon erstaunliche Dinge, die dann passieren. Ich möchte euch mal von einer Begebenheit erzählen. Ihr wisst, ich liebe das, ich muss den Glauben immer alltagstauglich haben, damit ich das auch wirklich spüre im Alltag. Und in der Firma, da verbringe ich viel Zeit und da passieren auch wirklich wunderbare Dinge. Anders kann man es nicht formulieren. Wir haben eine Kollegin bei uns auf dem Flur, die ist schon seit ein paar Monaten kann man auch sagen, schon nicht direkt für unsere Abteilung zuständig, aber die kümmert sich so um Schnittstellen, um das Koordinieren von verschiedenen anderen Abteilungen. Eine sehr nette Dame, die sehr freundlich ist, immer grüßt und wirklich, wirklich auch lebensfroh ist. Und die hat immer ihre Tür offen am Büro und wenn ich dann da vorbeilaufe, ich muss, um zu meinem Büro zu kommen, dann so ein paar Schritte weiterlaufen, dann winkt sie immer nett und lächelt. Und irgendwann kamen wir dann mal ins Gespräch und dann meinte ich, was hältst du davon, wenn wir mal essen gehen? Beim Essen gehen spielt sich bei mir glaubenstechnisch eine ganze Menge ab. So. Haben wir gemacht, dann waren wir essen und das habe ich euch schon mal erzählt, wenn ich mit den Leuten, mit denen ich jetzt also sonst nicht so viel zu tun habe, essen gehe, dann bete ich grundsätzlich vorher. Oder sagen wir es so, ich sage ihnen, dass ich vorm Essen bete, weil ich das für richtig halte und frage dann, kann ich laut beten, also mit dir zusammen oder eben doch im Stillen? Nein, das ist in Ordnung, bete mal ruhig laut. So, und dann habe ich das wieder gemacht. Naja, und dann gucken die Leute manchmal so ein bisschen mit großen Augen an. So, und dann haben wir über alle möglichen Dinge gesprochen, über Gemeinde, über Glauben, über das, wie sie das sieht und so weiter und so weiter. Und dann erzählte sie mir auf dem Rückweg von unserem Essen, ach, weißt du, da brach es förmlich aus ihr raus, das hätte ich so gar nicht erwartet. Dann hat sie also wirklich beschrieben, wie gering schätzt, oder wie ignorant umgegangen wird mit der Arbeit, die sie leistet. Eine Frau, die wirklich was auf dem Kasten hat, die, glaube ich, dreisprachig unterwegs ist, die auch schon Führungspositionen hatte und die eigentlich Freude an dem Job hat, den sie dort macht. Und dann erzählt sie mir, das wird alles gar nicht gesehen oder kaum gesehen, oder wenn sie sich viel vorbereitet hat, wird das nur am Rande mal zur Kenntnis genommen und so weiter und so weiter. Sie war nicht zufrieden mit ihren Chefs, die da auch mit ihr da nur nicht in rechter Weise umgehen. Also sie war wirklich belastet. Und dann kamen auch noch ein paar private Sachen dazu und dann hat sie noch ein Hüftleiden. Und also sie hat richtig ausgepackt. Und dann habe ich zu ihr gesagt, weißt du was, jetzt haben wir keine Zeit mehr, aber lass uns doch mal, wenn du willst, lass uns doch mal dafür beten. Wir treffen uns mal zum Beten für die Situation. Also ich will damit sagen, ich hatte in dem Moment wirklich das ganz starke Empfinden, Gott geführt, frag sie, ob sie dafür bereit ist. Und dann hat sie gesagt, machen wir. Sich gesperrt oder so oder war zurückhaltend. Nein, machen wir, gerne sogar. Dann haben wir kurze Zeit, ein paar Tage später, einen Termin ausgemacht. Bin ich mit ihr am Deich. Also da muss ich auch sagen, das hat Gott auch so gefügt. Da hätte ja auch was dazwischen kommen können, terminlich, das hat alles gepasst. Und auch das ist etwas, ihr Lieben, wenn wir etwas für unseren Herrn tun, gerade und vielleicht nur, wenn es speziell um Menschen geht, dann wird er auch den Weg bahnen und das so ebnen, dass das alles passt und dass er uns auch voll gebrauchen kann. Wir haben die Termine also vereinbart, wir treffen uns. Und dann habe ich hier kurz beschrieben, wie ich das mache. Und dann habe ich gebetet. Und habe drei Dinge waren es, die ihr Leben belastet haben. Da war noch eine Sache mit dem Jungen irgendwie. Mit ihr. Sie hatte fünf Kinder. Und der eine Junge war irgendwie nachts unterwegs und hatte ein Fahrradproblem. Und da musste sie nachts hin und ihn holen. Und sie hatte auch eine schlechte Nacht dadurch. Also da kam vieles zusammen. Naja, und dann habe ich all diese Punkte habe ich da in dieses Gebet gepackt. Habe sie am Schluss gesegnet. Und dann mache ich die Augen auf, gucke sie an und sie war ganz furchtbar am Weinen. Hat total, also wirklich, die Tränen rollten. Und dann hat sie gesagt, Andreas, das waren genau die Punkte, die mir so Leid bereiten und danke, dass du das jetzt erwähnt hast und so weiter. Also sie war richtig aufgelöst. Also, sie hat das wirklich berührt und das hat sie wirklich dort total aufgenommen. Und da habe ich wieder gemerkt, danke Herr, danke für diese Begebenheit, dass du mich da gebraucht hast. Also ich kann euch gar nicht sagen, was das für eine Freude in einem bereitet. Wir sind dann nach Hause gegangen, wir sind dann wieder ins Büro gegangen und das hat sich irgendwie bewegt. Naja, jedenfalls am vorletzten, ich bin ja jetzt im Urlaub, am vorletzten Arbeitstag, da sahen wir uns nochmal kurz. Und da guckte sie eben, ich glaube, ich war in der Küche, habe dabei irgendwie gemacht, mein Obst da zurecht gemacht. Und dann guckte sie rein und meinte, Andreas, du, wir haben ja gebetet. Und dann sagte sie irgendwas, da ist etwas in Erfüllung gegangen. Da ist was passiert. Irgendwie kam es nicht mehr dazu zu klären, was genau dort sich abgespielt hat. Aber sie wollte mir nur zurückspiegeln, es ist etwas passiert. Halleluja, so. Wisst ihr, und das ist es, wenn Paulus hier sagt, erneuert euren Sinn, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Weil das ist keine Einbahnstraße, ihr Lieben. Ich habe hier geschrieben, das ist eine dreifache Freude. Durch dieses Erlebnis, was ich gerade beschrieben habe, ist eine dreifache Freude entstanden. Die Frau, meine Kollegin, ist eine enorme Last losgeworden. Oder sagen wir mal so, es ist etwas bei ihr passiert. Dann ich selber, der davon erfüllt gewesen ist, der sich total gefreut hat, dass Gott so in einer Form wirken kann. Und die dritte Freude ist das, was im Himmel sich abspielt. Gott hat sich genauso mitgefreut an dieser Situation. Und jedes Mal, ihr Lieben, wenn ihr für unseren Herrn unterwegs seid, freut er sich, wenn wir das an die Menschen weitergeben. Also das ist schon, ich kann nur sagen, also eigentlich gibt es nur einen Blickwinkel. Der Blickwinkel ist immer das Kreuz. Immer das, was sich dort abgespielt hat. Immer das, was Jesus in meinem Leben vollbracht hat und das, was er durch uns in den Leben von anderen hervorbringt. So. Dann habe ich hier noch einen Abschlusssatz stehen. Eins ist gewiss, Jesus ist immer an unserer Seite. Ob wir das nun immer wieder ganz stark empfinden oder vielleicht auch mal, wir vielleicht auch mal eine kleine Durststrecke haben, so wie das halbe Glas, dass man vielleicht mal sich neu orientieren muss. Das ändert aber nichts daran. Das ist eine reine persönliche Wahrnehmung. Es ändert nichts daran, dass Gott an meiner Seite steht. Und da haben wir noch ein kleines Bildchen. Ich hoffe, ihr könnt das lesen. Eine Karte, von der ich schon häufiger mal erzählt habe, die habe ich von jemandem aus dem Hauskreis geschenkt bekommen. Schon etliche Jahre her. Stand immer bei mir auf dem Schreibtisch. Mittlerweile habe ich das Ding in die Bibel gepackt. Da steht: Warte nicht auf das große Wunder, sonst verpasst du die Kleinen. Warte nicht auf das große Wunder, sonst verpasst du die Kleinen. Ich glaube, wenn man jetzt auf das halbleere Glas schaut, nur weil ich vielleicht mal keinen Höhenflug habe im geistlichen Sinne, heißt das ja nicht, dass nichts passiert. Nein, dann sind das vielleicht so kleine Dinge, die Gott dort vorbereitet hat. Ein kleiner Anruf, der mal kommt, oder Dinge, die mir durchaus von der Hand gegangen sind, oder eine nette SMS oder was auch immer. Also irgendwelche Dinge, die auf einmal Kleinigkeiten, die trotzdem, oder mir gelingt das Staubsaugen besser, oder ich habe was hingekriegt, was ich sonst nicht hinkriege beim Kuchenbacken oder was auch immer. Kleine Dinge, die auf einmal an Bedeutung gewinnen. Dass man selbst in seinem persönlichen Leben mitbekommt, Gott ist immer da, in den großen und in den kleinen Dingen. Und es ist wichtig, da auch drauf zu gucken. Dankbar sollen wir sein, in allen Dingen. Ob es uns jetzt gut geht oder schlecht, ob wir Tolles erleben oder nicht so Tolles erleben, dankbar sein für das, dass wir den Tag mit Gott erleben dürfen. Also, dass heute so ein herrlicher Tag ist, dass wir hier zusammen sind. Danke, Herr, dafür. Das ist doch wirklich ein Geschenk. Und jetzt gucken wir mal ein Video, das haben die einen oder anderen vielleicht schon mal gesehen, wo das noch deutlich wird, was Jesus für eine Rolle in unserem Leben spielt. Und danach komme ich zum Abschluss. Das ist ein englisches Lied. Es geht eigentlich mehr um das Gesehene, aber dieses Lied hat natürlich eine besondere Aussage, und das werde ich dann am Schluss dann nochmal vorlesen, sobald wir das gesehen haben. Johannes, Film ab bitte.